Zu Beginn der Predigt möchte ich noch mit uns beten. Himmlischer Vater, wir danken dir für diesen wunderschönen Sonntag, für diesen Gottesdienst, den wir erleben dürfen. Und ich möchte dir danken, dass du ein Gott bist, der redet. Dass du ein Gott bist, der uns sieht und vor dem unser Leben offen liegt. Und wir danken dir, dass du auch heute Morgen, heute Vormittag zu uns reden willst. Ich möchte dich bitten, dass du alles Stören hinwegnimmst, dass du unsere Ohren öffnest, unser Herz öffnest für dein Reden und dass du meinen Mund füllst, dass ich deine Ehre und deinen Ruhm verkündige. Amen. Dass die Mineralölkonzerne die Preiserleichterung nicht vollständig weiterreichen würden, stinkt zum Himmel. So sagte es jetzt die SPD-Politikerin am Wochenende in einem Interview, Saskia Esken, es stinkt zum Himmel, was sich diese Mineralölkonzerne erlauben würden. Und mancher von uns, dem mag das auch so gehen bei dieser Raffgier, vielleicht auch gerade die Landwirte oder Fischer, die besonders auf Dieseltreibstoff angewiesen sind und einfach entsetzt sind angesichts dieser Preissteigerung und der versprochenen Preiserleichterung, die sie im Geldbeutel doch nicht wahrnehmen. Heute geht es um Taten, die zum Himmel stinken. Es geht aber vor allem darum, was eigentlich die Bestimmung in unserem Leben ist. Ist das die Bestimmung, dass wir immer reicher werden und immer mehr an uns raffen? Oder hat Gott etwas anderes uns zugedacht? Und die Frage ist auch, was ist deine Bestimmung? Wir schauen ja immer schnell auf andere, was die an schlechten Dingen tun. Doch die Frage ist, was ist eigentlich deine Bestimmung für dein Leben? Was ist meine Bestimmung für mein Leben? Was ist das Ziel unseres Lebens? Worauf richtest du dein Leben aus? Was ist der Kompass? Wonach orientierst du dich? Ist es das Streben nach Karriere, nach einem reichen, nach Reichtum, nach einem gefüllten Geldbeutel oder einem gefüllten Aktienpaket? Ist es das Streben nach Familie, nach Glück und Anerkennung? Und die Frage, spielt auch Gott in deinem Leben eine Rolle? Und wenn ja, welche Rolle spielt er denn in deinem Leben? Ist er nur Zuschauer? Oder ist er nur Nebendarsteller? Hast du Gott vielleicht hinter deine Lebensbühne verfrachtet, so dass du ihn gar nicht wahrnimmst? Oder ist Gott der Regisseur deines Lebens, der über dein Leben wacht und der über dein Leben auch bestimmen kann? Für die Menschen in der großen Stadt Ninive war Gott egal. Bis zu dem Zeitpunkt, wo der Prophet Jona zu ihnen sprach und ihnen von Gott erzählte. Und wir können das nachlesen in dem Prophetenbuch im Alten Testament und dort heißt es folgendermaßen. Und es geschah das Wort des Herrn zum zweiten Mal zu Jona. Mach dich auf, geh in die große Stadt Ninive und predige ihr, was ich dir sage. Da machte sich Jona auf und ging hin nach Ninive, wie der Herr gesagt hatte. Ninive war eine große Stadt vor Gott, 3 Tagereisen groß. Und als Jona anfing, in die Stadt hineinzugehen und 1 Tagesreise weit hineingekommen war, predigte er und sprach, es sind noch 40 Tage, so wird Ninive untergehen. Da glaubten die Leute von Ninive an Gott und ließen ein Fasten ausrufen und zogen alle, groß und klein, den Sack zur Buße an. Und als das vor den König von Ninive kam, stand er auf von seinem Thron und legte seinen Purpurmantel ab und hüllte sich in den Sack und setzte sich in die Asche und ließ ausrufen und sagen in Ninive, als Befehl des Königs und seiner Gewaltigen, es sollen weder Mensch noch Vieh, weder Rinder noch Schafe Nahrung zu sich nehmen und man soll sie nicht weiden noch Wasser trinken lassen. Und sie sollen sich in den Sack hüllen, Menschen und Vieh, und zu Gott rufen mit Macht. Und ein jeder bekehre sich von seinem bösen Wege und von dem Frevel seiner Hände. Wer weiß, vielleicht lässt Gott es sich gereuen und wendet sich ab von seinem grimmigen Zorn, dass wir nicht verderben. Als aber Gott ihr Tun sah, wie sie sich bekehrten von ihrem bösen Wege, reute ihn das Übel, das er ihn angekündigt hatte, und tat es nicht. Was wäre, wenn Gott dir 40 Tage gäbe, um umzukehren, bevor das drohende Gericht einbricht? Gott hatte Ninive angekündigt, 40 Tage werdet ihr noch leben und dann wird diese Stadt zerstört werden. Ninive war eine große Stadt. Das wird schon in den ersten Berichten der Menschheitsgeschichte erwähnt, nämlich dass Nimrod, ein Krieger, ein Heeresführer, diese Stadt gegründet hatte und nicht nur die Stadt Ninive, sondern auch noch Rehoboth-ir, Kelach, Resen und Ninive, diese vier Städte, und die werden als die große Stadt bezeichnet. Das war vermutlich so ein Vier-Städte-Verbund, die nahe zusammengelegen waren, in deren Mittelpunkt die Stadt Ninive stand, und diese vier Städte wurden als die große Stadt bezeichnet. Und in der Zeit, als der Prophet Jona lebte, da war diese Stadt eine der größten und einflussreichsten Städte, die es in der damaligen Zeit gab. Es war die Hauptstadt des Assyrischen Reiches. Die Menschen in Ninive kümmerten sich allerdings nicht um Gott. Sie dachten nur an sich und immer mehr Macht über andere auszuüben. Und das betraf nicht nur die Stadt Ninive, sondern es betraf das Assyrische Reich. Ninive war nicht nur eine große Stadt, sondern am Anfang des Prophetenbuches Jona, da heißt es, dass die Bosheit der Menschen von Ninive, ihre bösen Taten vor Gott gekommen waren. Das, was wir in dieser Redewendung im Deutschen haben, das stank zum Himmel. Gott sah, dass das, was diese Menschen taten, einfach nur böse war. Es war grundschlicht böse. Und dazu sind wir Menschen von damals bis heute in der Lage, anderen Menschen Schaden zuzufügen. Und das stinkt dann irgendwann zum Himmel. So wie es auch jetzt die Politikerin äußerte. Diese Raffgier, diese Ungerechtigkeit. Doch Gott ist einer, der das sieht. Damals und heute. Er sieht das, was die Menschen in Ninive getan haben und taten. Und er sieht auch das, was wir Menschen heute tun und wozu wir in der Lage sind. Wenn wir die Nachrichten der letzten Wochen aufgenommen haben, dann merken wir Menschen haben uns nicht geändert. Böses tun wir. Schon der König David, der nicht nur ein Kriegsherr war, sondern eben auch ein König, der regierte und dem es irgendwann in den Sinn kam, seine Macht zu demonstrieren, und erzählt sein Volk, um seine Größe zum Ausdruck zu bringen, und er zieht dann in den Kampf und Gott straft ihn dann und gibt dem David eine Auswahl von Strafmöglichkeiten, die Gott über ihn kommen lassen soll. Und da ist unter anderem auch die Möglichkeit, dass Menschen, dass Feinde David bedrängen. Und David sagt, von all den Möglichkeiten, die ich habe, eins möchte ich nicht. Ich möchte nicht in die Hände von Menschen fallen. Lieber möchte ich die Strafe Gottes in Anspruch nehmen, als dass ich in die Hände von Menschen falle. Warum? Weil Menschen keine Gnade kennen. Wir Menschen werden dem Menschen zum Raubtier. Gott ist derjenige, bei dem Gnade zu finden ist. Die Assyrer kannten auch keine Gnade, im Gegenteil. Was sie entwickelt haben, wird bis heute durchgeführt und praktiziert. Grausamste Foltermethoden, die die Assyrer entwickelt haben. Nun, die Assyrer waren auch diejenigen, die eine der ersten Bibliotheken der Menschheitsgeschichte zusammenstellten. Und das ist uns heute noch überliefert worden. Archäologen haben viele Keilschriftfunde ausfindig gemacht von dieser Bibliothek. Und da werden diese Gräueltaten beschrieben, wie die Assyrer mit ihren Feinden umgegangen sind. Das ist nichts für schwache Nerven und für das schwache Gemüt. Ich werde es hier nicht weiter ausführen. In der Bibel wird manches davon noch aufgegriffen von diesen Gräueltaten, die sie vollzogen. Eine Möglichkeit, andere gefügig zu machen, war, und das kommt mir immer in den Sinn, wenn ich Menschen sehe, die Nasenpiercings oder Lippenpiercings haben. Und gestern waren wir als Familie in der Stadt Tübingen und da war eine Frau richtig nett gekleidet. Die war voll behangen mit Schmuck und sie hatte so ein Lippenpiercing. Wenn ich das sehe, dann tut mir das immer schon weh. Gute Empfindungen sind anders, auch was Schmuckempfinden anbetrifft. Aber die Assyrer hatten ein Piercing erfunden und entwickelt, was sie mit den Königen taten. Sie führten einen Ring durch die Lippen von den Feinden, durch die sie besiegt hatten, und daran legten sie eine Kette. Und dann machten sie die Menschen damit gefügig. Da, wo sie hinzogen, folgten diese Menschen und die Könige. Und Gott spricht eines Tages zu den Assyrern und sagt, eines Tages werde ich euch ein Nasenpiercing geben, dann werde ich euch wegführen. Nämlich zu der Zeit, wo das Assyrische Reich Jerusalem belagerte. Und da sagt Gott, ich werde eingreifen. Ich werde diese Stadt, meine Stadt schützen und werde die Assyrer wegführen. Ein Nasenpiercing werde ich ihr anlegen und sie werden wegziehen. Die Assyrer waren dermaßen grausam und haben die Nachbarvölker unterdrückt, dass die nur noch einen Wunsch hatten, irgendwann diese Feinde zu besiegen, die Assyrer, die sie so unterjochten, die sie abschlachteten. Und die Assyrer waren die Ersten, die das entwickelt haben, was heute als ethnische Säuberung bezeichnet wird. Dass Nationen andere Nationen auslöschen wollen und an andere Orte verfrachten wollen. Das haben die Assyrer damals schon entwickelt. Die Bosheit Ninives, des Königs von Assyrien und der Menschen, schrie und stank zum Himmel. Und was Gott nun ankündigt, ist Gericht. Diese Stadt wird zerstört werden, die große Stadt. Und er schickt Jona, einen Propheten, der auch schon erlebt hatte, dass Gott durch sein Reden eingegriffen hatte und das tat, was der Prophet Jona angekündigt hatte. Der Prophet Jona lebte zu der Zeit, wo das Nordreich Israel unter dem König Jerobeam zu einer Blütezeit aufwuchs. Und nur Jona hatte angekündigt, dass zu dieser Zeit des Königs Jerobeam sein Königreich ausgedehnt wird. bis nach Hamat und Gad, Bereiche, die auch das Königreich Davids mit einschlossen, und das trat ein. Das hatte der Prophet Jona angekündigt. Und nun wurde der Prophet Jona nach Ninive geschickt. Und diejenigen, die die Geschichte kennen, wissen, dass Jona sich zunächst weigerte. Er wollte nicht nach Ninive. Wer möchte schon in eine Stadt ziehen, die für die Grausamkeiten der Menschheitsgeschichte bekannt ist? Und denen auch noch den Untergang predigen? Ja, das ist doch in den Rachen des Löwen hineinrennen. Jona weigert sich, er flieht in eine andere Richtung. Und Gott weiß um die Bestimmung, die er diesem Menschen gegeben hat, und er ruft ihn zurück. Auf eine sehr dramatische Weise. Einmal wird er ins Meer geworfen und als er in das Meer, in die Tiefe des Meeres sinkt, da erlebt Jona, was es bedeutet, in die Gottesferne zu kommen. Angst und Panik steigt da bei ihm auf, wo er in die Tiefe sinkt. Im zweiten Kapitel des Jona-Buches können wir das Gebet, den Hilfeschrei, und das Dankgebet des Jona nachlesen, wo er von diesem Erlebnis berichtet und dass Gott ihn dann gerettet hat, indem er diesen Walfisch schickte, der ihn dann rettete. Und dann das zweite Mal, Gott gibt Jona eine Chance und Jona geht jetzt nach Ninive. Und er geht in diese große Stadt. Es heißt, eine Tagesreise weit. Und das mag eben von diesem Gedanken sein, dass, weil diese Stadt 3 Tagesreisen groß war, dass er in diesem Städteverbund hineinging und nun sich im Zentrum der Macht befand. Und da predigt er. Und die Predigt wird auf einen Nenner gebracht: Gott will diese Stadt hat diese Stadt dem Untergang geweiht. Das Gericht Gottes steht jetzt über der Stadt. Jona hat gepredigt. Vielleicht hat er in seiner Predigt, in dem, was er den Menschen gesagt hat, auch von seinem eigenen Erleben erzählt, wer dieser Gott ist. Und dass es schrecklich ist, in das Gericht Gottes zu verfallen, dann hast du keinen Ausweg mehr. Denn deine bösen Taten stinken zum Himmel. Stadt Ninive, wie sieht es mit deinen Taten aus? Nun, die stinken vielleicht nicht zum Himmel, weil du dort vielleicht noch so eine Duftwolke herumgesetzt hast, wo du versuchst zuzudecken, dass keiner von ihnen erfährt. Das ist ja das, was wir immer wieder tun, dass wir unsere bösen Taten entweder entschuldigen, dass wir sie kaschieren. Sie sind nicht so schlimm, das machen doch alle. Und indem wir das tun, indem wir diese Vergleiche anstellen, das tun wir doch alle, bekennen wir eigentlich, dass wir so sind, wie eben all die anderen, auf deren Finger wir ja immer zeigen. Die anderen sind die Schlechten. Die anderen sind es. Und jemand sagte mal, in dem Moment, wo ich mit dem Finger auf andere zeige, zeigen 3 Finger auf mich zurück. Wie sieht es denn mit mir aus? Bin ich denn besser als die anderen? Die Bibel macht deutlich, und beim Lesen der Bibel wird erkennbar, Gott sieht all unsere Taten. Und es ist kein Unterschied in Gottes Augen vor dem, was die Menschen in Ninive taten. Es ist kein Unterschied zu dem, was vielleicht ein Putin gerade tut mit dem Volk der Ukraine oder mit dem Land der Ukraine. Gott sieht, wenn ein Mensch mit seinem Auto in die Menschenmenge rast und dort andere umbringt. Oder, wie wir es aus den USA gehört haben, wenn ein Mensch besessen, andere umzubringen, in eine Schule rennt und dort wahllos Kinder tötet. Oder wenn jemand mit dem Messer auf andere zugeht. Dann ist das, entspringt das aus dem gleichen Gedanken, wie wenn ich versuche, meine Steuererklärung zu kaschieren. Oder mir einen Vorteil auf Kosten von anderen zu verschaffen. Gott sieht all unsere Ungerechtigkeiten und unsere bösen Taten. Wir mögen Abstufung haben und Abstufung schaffen, damit wir uns selber rechtfertigen können. Aber das zählt vor Gott nicht. Gott sagt, alle Menschen sind in der Sprache der Bibel Sünder. Das bedeutet, sie verfehlen ihr Ziel. Sünde meint in der Sprache der Bibel Zielverfehlung. Das ist, wie wenn ein Bogenschütze versucht, das Ziel zu erreichen und nicht das Ziel trifft, sondern daneben schießt. Das ist in der biblischen Sprache Sünde, Zielverfehlung. Du hast die Bestimmung deines Lebens nicht erreicht. Du hast es verfehlt. Nun, was ist die Bestimmung deines Lebens? Die Bestimmung ist deines Lebens ist, dass andere Menschen in deinem Leben erfahren, wer Gott ist. Nämlich, dass Gott gnädig und barmherzig ist. Im Deutschen haben wir die Redewendung, was du nicht willst, dass man dir tu, das füg auch keinem anderen zu. Das ist so als goldene Regel bekannt. Das, was dahinter steht, ist aber eigentlich etwas, was Gott gesagt hatte, aber Gott hat es positiv formuliert. Jesus sagt, was du möchtest, dass andere Menschen dir tun sollen, das sollst du ihnen tun. Das heißt, ich möchte doch, dass andere Menschen mit mir gnädig und barmherzig umgehen. Dass, wenn ich einen Fehler gemacht habe, die anderen mich nicht verurteilen. Das möchte ich doch. Und wenn ich das möchte, dann habe ich so mit anderen Menschen umzugehen. Unser Handeln ist aber anders. Wir denken an uns, wir denken an unseren Vorteil. Wie kann ich noch mehr Profit haben? Und blicken eben nicht auf den anderen, was ihm dient und was gut für ihn ist. Wenn wir so handeln würden, wie Jesus es gesagt hat, wie würde dann die Welt aussehen? Die Tageszeitung hätte keine schlechten Nachrichten. Die würde gute Nachrichten bringen. Wenn ein Putin das umsetzen würde, was Jesus gesagt hat, dann hätte er die Ukraine nicht angegriffen, weil er ja auch nicht möchte, dass sein Land angegriffen wird. Und jetzt kann ich das auf mein Leben übertragen. Wie habe ich denn mit anderen Menschen umzugehen? Gnädig und barmherzig zu sein. Die Menschen in Ninive erkannten, als sie hörten, dass Gott ihr Leben sieht und dass es offen vor ihnen liegt, und dass er nun diese Stadt richten wird, da haben sie etwas getan. Sie sind umgekehrt. Sie haben bekannt und deutlich gemacht durch ihr Verhalten und auch das, was der König gesagt hat, dass sie wirklich böse sind. Sie haben das getan, was uns Menschen so schwer fällt, den Fehler einzugestehen. Wir sind auf dem Holzweg. Wir gehen in die falsche Richtung. Und das fällt uns Menschen unglaublich schwer und in unserer Zeit immer noch schwerer, einen Fehler zuzugestehen, weil wir die Angst haben, dass andere dann über uns herfallen. Weil wir Menschen eben so sind. Wir kennen eben keine Gnade und keine Barmherzigkeit. Gott trägt und bringt Gnade und Barmherzigkeit in diese Welt hinein. Und er tut das auch an Ninive. Diese Stadt erfährt auf der einen Seite, dass Gott ein heiliger Gott ist. Und diese Stadt erfährt aber auch, dass Gott ein Gott ist, der gnädig ist. Aber dieser Gott der Gnade ist nicht ein Gott, der sagt, naja, zünde mal ein Räucherstäbchen an oder eine Kerze zum Gedenken an mich und dann läufst du in die gleiche Richtung weiter. Nein, Gott möchte, dass du umkehrst zu ihm, dass du dein Leben auf ihn ausrichtest, dass dein Leben eine neue Bestimmung bekommt und dass du nun dazu beauftragt bist, Gnade und Barmherzigkeit in diese Welt zu tragen. Die Stadt Ninive kehrte um. Von Jona wissen wir, dass er darüber nicht glücklich war. Er ist sogar noch sauer auf Gott, dass er das, was Gott angekündigt hatte, nicht umgesetzt hat. Jona wirft dann Gott vor und sagt, ich wusste doch, dass du gnädig und barmherzig bist. So nach dem Motto, deswegen wollte ich mich ja gar nicht auf diese Reise begeben. Ich wusste ja, irgendwie bringst du das ja, ach doch schon, zu einem guten Ende. In der Bibel lesen wir weiter, dass Gott mit unseren bösen Taten, mit dem, was an Gräueltaten in dieser Menschheitsgeschichte bis heute passiert, dass er damit umgehen muss. Was wir verdient haben, ist genau das, was auch Ninive verdient hätte. Vernichtung, Auslöschung, Tod und Verderben. Ninive, wir wissen nicht aus dieser Zeit, ob diese Zeit der Umkehr vielleicht nur diese eine Generation oder diese Lebensepoche des Königs zur damaligen Zeit umschloss. Wir wissen aber, dass einige Jahrzehnte oder 150 Jahre später Ninive komplett zerstört wurde. Die Assyrer machten irgendwann wieder weiter mit ihren Gräueltaten. Und dann wird Ninive ausgelöscht. Es wird dem Erdboden gleichgemacht und über 2400 Jahre ist nichts von Ninive zu sehen. Erst 1842 machen Archäologen Ninive ausfindig und unter einer 25 Meter tiefen Schicht an Geröll und Steinmassen stoßen sie erst auf jungfräulichen Boden. Ninive war eine Stadt mit Prunk und Glanz und sie wurde dem Erdboden gleichgemacht. Sehr augenscheinlich wird da deutlich, wie Gott auch richten kann und wie Gott mit der Menschheitsgeschichte umgeht. Da, wo Menschen sich gegen ihn auflehnen. Ninive hatte die Chance zur Umkehr umgesetzt, vermutlich für eine Generation. Und jede Generation und jeder Mensch kann nicht sagen, ja, meine Vorfahren besser oder ich bin besser als meine Vorfahren. Jeder steht vor Gott und muss sich vor ihm verantworten. Und unsere Taten wird Gott eines Tages gebrauchen, um über unser Leben ein Urteil zu sprechen. Aber dieses Urteil ist eigentlich schon gefällt. Du hast den Tod verdient. Du bist des Todes würdig und schuldig, weil das, was du getan hast, zum Himmel stinkt. Doch Gott ist ein Gott der Gnade. Und deswegen hat Gott einen Weg geschaffen, dass du aus diesem Todesurteil herauskommen kann. Und weil Gott ein gerechter Gott ist, muss dieses Urteil vollstreckt werden. Aber er tut es nicht an dir, sondern an seinem Sohn Jesus Christus. Jona hatte einen Beweis dafür, dass Gott gnädig ist. Und der Beweis war darin, dass die Stadt Ninive nach 40 Tagen nicht zerstört wurde. Das war der Beweis. Den Beweis, den wir haben, dass Gott gnädig ist, ist Jesus Christus, sein Tod und seine Auferstehung. Deswegen ist das Symbol der Gnade das Kreuz. Deswegen haben wir Christen das Kreuz im Blick und das hilft uns zu verstehen, dass Gott gnädig ist. In Bayern wurde das ja heiß diskutiert, dass dieser Entschluss oder dieser Beschluss gefasst wurde, dass an den öffentlichen Gebäuden ein Kreuz wieder aufgehängt werden sollte. Und dieses Kreuz macht deutlich, dass Gott ein Gott der Gnade ist und dass jeder unter der Autorität eines anderen steht, nämlich unter der Autorität Gottes. Das Kreuz ist das Zeichen, dass Gott gnädig ist. Am Kreuz von Golgatha stirbt Jesus. In dem Moment, wo er stirbt, nimmt er das Gericht, das du und ich verdient hätten, auf sich. Er stirbt den Tod, den du verdient hättest. Und damit bist du befreit. Wenn du das im Glauben annimmst und sagst, ja, ich akzeptiere das für mein Leben, dass dieser Jesus für mich gestorben ist, dass er das Urteil auf sich genommen hat, dass nicht mehr ich dieses Urteil über mich ergehen lassen muss. Und was ist die Folge? Wenn ich weiß, dass ein anderer für meine Schuld bezahlt, dann ist das eine Dankbarkeit und Freude. Ich bin jetzt frei. Ich bin frei, ich bin gerettet. Vor etlichen Jahren wurde in Bayern ein Mensch verhaftet, der ähnlich wie der Bayern-Manager, ich glaube, die waren sogar im gleichen Gefängnis, der ebenfalls mit Steuerbetrug und Tricksereien sich Geld angehäuft hatte, so weit, dass er vor der Polizei geflohen ist. Und auf der Flucht vor der Staatsanwaltschaft flieht er in die USA. Schon in jungen Jahren hatte er durch einen Verkehrsunfall seine Gehfähigkeit verloren und er war an den Rollstuhl gefesselt. Und dennoch war er in der Schickeria von München bekannt. Er hatte so viele krumme Geschäfte begangen, dass, wie gesagt, die Staatsanwalt auf ihn aufmerksam wurde. Hinter ihm her, er flieht und man macht ihn ausfindig in den USA. Er wird dort festgenommen und er wird in den Haft gesteckt. Und in seiner Zelle, da findet er Jesus, den Retter. Jochen Müller, so heißt er, hat seine Lebensgeschichte niedergeschrieben. Ich kann sie Ihnen nur empfehlen. Sie trägt den Titel Ziemlich bester Schurke. Ziemlich bester Schurke. Er war gewieft, er hatte alle Tricks drauf. Und zu Recht, sagt er, musste ich dafür ins Gefängnis. Doch im Gefängnis, da kehrt er um. Und seine Bestimmung hat er dort erkannt. Meine Bestimmung für mein Leben ist jetzt, diesen Gott der Gnade bekannt zu machen. Von dieser Freude zu erzählen, dass ich gerettet bin. Einer, der andere über den Tisch gezogen hat, dessen Taten zum Himmel stanken. Er hatte die Gnade Gottes erfahren. Was du willst, dass die Leute dir tun sollen, das tue du ihnen. In dieser Woche haben wir als Christen wieder 7 Tage Zeit, das umzusetzen. Und wir kommen von Pfingsten her, wo wir die Gabe des Geistes Gottes gefeiert haben. Und weil wir darum wissen, dass Gottes Geist in unserem Leben wirkt, wird er immer wieder dafür Sorge tragen, dass seine Gnade und seine Barmherzigkeit andere Menschen auch erfahren. Dazu brauchen wir oft Mut, gegen den Strom zu schwimmen. Doch ich merke, es fängt oft an im Kleinen. Ein Beispiel. Vor einigen Tagen hatten wir gute Freunde von uns zum Essen eingeladen. Wir haben am gleichen Tag unseren Hochzeitstag gefeiert, haben am gleichen Tag, sind wir bei der gleichen, beim Missionswerk eingestiegen, haben unseren ersten Arbeitstag dort gehabt. Das liegt 25 Jahre zurück. Und so hatten wir sie eingeladen zum Essen. Und dann war es dran, dass ich die Rechnung bezahle. Und ich habe ja auch im Ausland gelebt und ich mag das immer nicht so, wenn ich vor den anderen, vor denen, die ich eingeladen habe, dann die Rechnung begleichen muss. Und dann ziehe ich es dann lieber vor, dann irgendwo an die Theke zu gehen und dort die Rechnung für das Essen zu begleichen. Und weil ich einigermaßen rechnen kann und auch nicht so schlecht im Kopf rechnen bin, überschlage ich dann manchmal immer schon, dass ich so weiß, wie viel ich zu bezahlen habe. Ja, und der Kellner rechnet das aus. Er brauchte relativ lange. Seine Rechenkünste waren nicht ganz so stark. Und er brauchte relativ lange, alles zusammenzurechnen. Und dann gab er mir die Rechnung. Und dann war so ein kurzer Moment, wo ich merkte, die Rechnung ist ja zu wenig. Jetzt kann ich noch ein Trinkgeld drauflegen von 10% und dann ist die Sache beglichen. Doch in dem Moment war es wieder, wie würde jetzt Jesus handeln? Und ich hatte sofort erkannt, was der Kellner nicht einberechnet hatte. Und ich sagte zu ihm, Sie haben die Vorsuppe nicht berechnet. Doch, doch, die ist drin. Eine zweite Chance. War ja gut, dann bezahle ich nein. Und dann sagte ich, nein, das kann nicht stimmen, die Suppe ist nicht drin. Und dann schaut er nochmal nach, tatsächlich. Dann durfte ich noch einen Schein drauflegen und habe mir auch noch ein Trinkgeld gegeben. Aber das ist doch so, wie ich auch möchte, dass mit mir umgegangen wird. Wenn ich vielleicht einen Fehler gemacht habe, dass der andere dann eben da barmherzig mit mir umgeht. Und dass, wo ich vielleicht versäumt habe, dass er mein Versäumnis gerade rückt. Was ich mir wünsche, ist, dass der andere gnädig und barmherzig mit mir umgeht. Die Stadt Ninive hat es erfahren, obwohl Gott Gericht über diese Stadt angekündigt hatte. Und da sehen wir ein Wesenszug Gottes, dass Gott immer bereit ist. Gott ist immer bereit, seine Meinung, sein Urteil gegen dich zu verändern, wenn du bereit bist, zu ihm umzukehren. Dann ist Gott immer bereit zu sagen, ich ziehe das, was ich gegen dich ausgesprochen habe, zurück. Und ich tue das, weil mein Sohn Jesus am Kreuz für dich starb. Das ist die gute Nachricht, die wir als Christen in diese Welt zu tragen haben. Eine Welt, die Gnade nicht kennt oder noch nicht kennengelernt hat in allen Bereichen unseres Daseins. Ninive kannte die Gnade Gottes nicht bis zu dem Zeitpunkt, als der Prophet Jona zu ihm kam. Er predigte Gericht. Er predigte ihnen, dass Gott der Richter ist. Doch sie erkannten in ihrer Umkehr, dass Gott nicht nur Richter ist, sondern auch Retter. Der Name Jesus bedeutet, ist ein hebräischer Name, Jeshua. Der Name Jesus bedeutet übersetzt, Gott ist Rettung. Gott ist Heil. Die Frage ist, kehrst du um zu der Bestimmung deines Lebens, dass du dich diesem Retter zuwendest und sagst, dir will ich folgen. Deine Gnade und Barmherzigkeit soll durch mein Leben durchfließen. Amen. Ich bete mit uns. Herr Jesus, wir danken dir, dass das Kreuz ein Zeichen für deine Gnade, für deine Liebe zu uns ist. Und ich danke dir, dass diese Gnade sichtbar wurde an der Stadt Ninive, die dein Gericht verdient gehabt hätte. Wir danken dir, dass diese Gnade auch uns erreicht und erreichen will und erreicht hat. Und ich bitte dich, dass diese Gnade zu anderen Menschen fließt und dass wir auch darum bitten dürfen, dass in dieser Welt, wo so viel Bosheit besteht, wo die Bosheit zum Himmel stinkt, ob das unsere Taten sind, ob es das ist, was die Mineralölkonzerne tun mögen, ob es das ist, was die Kriegsführer dieser Zeit tun, ob in Europa oder in anderen Ländern dieser Erde. O Herr, wir bitten dich, erbarme du dich, halte das Schwert des Gerichtes von uns fern. Schenke du uns deinen Frieden. Und diesen Frieden erbitten wir dich besonders auch für die Menschen in der Ukraine, aber auch für die Menschen, die unter der Bosheit anderer leiden. Wir sehen auch die Trauernden in dieser Welt, die in den letzten Tagen so viel Leid erfahren haben, weil der Mensch ihnen zur Bestie geworden ist. O Herr, lass sie Trost und Halt in dir finden und gebrauche du uns als Werkzeug deines Friedens, als Werkzeug deiner Gnade und deiner Liebe und Menschenzuwendung, dass du dich uns zuwendest. Herr, führe uns in deine Arme und dann zu den Menschen. Amen.